herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen und liebe Hedgeworker, ich begrüße zum 94. Hedgework Talk heute mit Hosna Hubani von Scope. Hosna ist Director Alternative Investments bei der renommierten Ratingagentur Scope, kennt jeder. Ihr Augenmerk gilt unter anderem dem jungen und wachsenden Markt der sogenannten ELTIFs in ausgesprochener Form European Long-Term Investment Funds. Und gemeinsam mit ihrer Kollegin Sonja Knorr hat sie im Frühjahr zum zweiten Mal eine ausführliche Studie zum Markt der ELTIFs vorgestellt, über die wir heute sprechen wollen. Willkommen, liebe Hosna.
Dankeschön.
Ja, freut mich. Ihr habt eure Studie, und da müssen wir dann im Verlauf des Podcasts drüber reden, betitelt mit Massenstart geglückt, Überblick über den ELTIF-Markt 25/26. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn so ein ELTIF überhaupt?
Ein ELTIF, also ausgesprochen bedeutet der European Long-Term Investment Fund. Das ist ein EU-reguliertes Fondsvehikel für langfristige und illiquide Investments. Der Fokus liegt dabei auf Private Markets, das heißt Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, aber auch Immobilien. Und Ziel ist es, für Retail-Anleger die Möglichkeit zu geben, in nicht börsennotierten Unternehmen bzw. Assets zu investieren. Die ursprüngliche Idee war eine politische Idee im Sinne von, man möchte den Finanzierungsbedarf im Bereich Infrastruktur und Transformation in Europa vorantreiben. Deswegen wurde damals diese Regulierung angestoßen.
Und jetzt mal aus dem Blickwinkel des Retail-Anlegers, wozu braucht er denn einen ELTIF in seinem Depot? Vielleicht hat er ja ein MSCI-ETF oder ein paar Aktien und jetzt soll er noch einen ELTIF nehmen. Warum?
In der Vergangenheit war das nicht möglich für Privatanleger im Bereich beispielsweise Private Equity, also in einer offenen Form, also Evergreen-Struktur zu investieren, aber auch nicht in Private Credit. Er hatte die Möglichkeit, im Bereich Immobilien zu investieren, in den offenen Immobilienfonds und auch seit einigen Jahren in einen offenen Infrastrukturfonds. Aber die Möglichkeit gab es in der Vergangenheit nicht, wie gesagt, in offenen Private Credit oder Private Equity zu investieren. Warum sollte ein Privatanleger in einen ELTIF investieren? Einmal die Diversifikation über illiquide Assetklassen, weil beispielsweise Infrastruktur auch negativ korreliert ist zu den liquiden Märkten. Und zweitens aber auch als Renditekicker sehen. Das heißt, wenn er beispielsweise in Private Equity investiert, die korrelieren zwar mit den Aktienmärkten teilweise, jedoch hat man in der Regel eine deutlich höhere Rendite. Ja, und deshalb sollte ein Anleger in Private Markets investieren.
Also primär Diversifikation dann auch und Zugang zu Assetklassen, die er vorher nicht hatte. Das habe ich verstanden. Jetzt hatte ja der ELTIF schon eine längere Geschichte. Es gab ja schon mal den Versuch, den Retail-Investor diese langfristigen Investitionen in illiquidere Assets schmackhaft zu machen, nennen wir es mal ELTIF 1.0, das hat nicht richtig funktioniert. Da gab es ein paar Regeln, da konnte man nicht so gut den Retailer ansprechen. Und dann ist 2024 der ELTIF 2.0 an den Markt gekommen, mit wirklich guten Verbesserungen, die auch, sagen wir mal, das Angebot von ELTIFs dann auch wirklich befeuert haben. Wir sehen ja seit 2024 doch wirklich viele ELTIFs auf den Markt kommen. Vielleicht kannst du uns mal so die blanken Zahlen sagen, wo stehen wir denn da jetzt oder laut eurer Studie 2025, 2026?
Also wir hatten ja, also der ELTIF an sich ist ja seit 2015 in Kraft getreten unter halt der Flagge ELTIF 1.0. Und von 2015 bis Ende 2023 sind insgesamt circa 100 ETFs aufgelegt worden, also in dieser Zeitspanne. Gucken wir uns jetzt den ETF 2.0 an, der seit also 2024 in Kraft getreten ist, im Januar 2024 bis Ende 2025 sind 170, also rund 170 ETFs auf den Markt gekommen. Also deutlich mehr in 2 Jahren als in den 7 Jahren, die vorher gewesen sind. Was bedeutet das oder was können wir damit mit diesen Zahlen anfangen? Man sieht eine deutlichere Dynamik in den letzten Jahren unter dem ETF 2.0, weil einfach von der Struktur, also sowohl für die Anbieter, es erleichtert wurde. Beispielsweise ist man auch vom Leverage etwas hochgegangen. In der Vergangenheit war das so, dass man Fremdkapital mit einbeziehen konnte, aber nur zu 30%. Das ist jetzt beispielsweise auf 50% gestiegen. Aber auch die Mindestanlage ist runtergegangen. In der Vergangenheit war das so, dass also die Mindestanlage bei 10.000 Euro lag. Und das hat halt dazu geführt, dass eine gewisse Anlegergruppe gar nicht investieren konnte. Das hat sich aufgelockert und viele andere Themen auch. Und deswegen hat man jetzt die Dynamik gesehen. Also wie gesagt, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, in den letzten 2 Jahren wurden 2/3 aller ETFs, die es seit 10 Jahren ungefähr gibt, aufgelegt. Und daran sieht man die Dynamik, die dieses Thema ETF 2.0 mit sich gebracht hat.
Also daraus kann man schon mal schließen, dass die Anbieter ganz begeistert sind auch und sagen, okay, jetzt probiere ich es, jetzt komme ich mit einem ETF auf den Markt. Wie sieht das denn mit den Volumina aus? Was fließt denn so rein in die ETFs? Und zwar erstmal so in der Gesamtsumme. Also ist das schon signifikant? Sammeln die ETFs schon Geld ein?
Sie sammeln Geld ein, ja. Also wenn man sich das Volumina anschaut, wir haben jetzt Ende 2025 mindestens 34 Milliarden insgesamt an Volumina gesehen. Das Thema ist halt, wenn man sich die Steigerung anschaut, im Jahr 2024 lagen wir ja bei rund 22 Milliarden, in 2025, wie gesagt, bei 34 Milliarden, das ist ein Wachstum von 55%. Und wenn man sich die Zahlen von 2023 anschaut, wo wir noch bei 15 Milliarden lagen, ist es ja mehr als eine Verdopplung innerhalb von 2 Jahren. Es klingt sehr viel, aber wenn man sich das plakativ vorstellt, ne, im Jahr 2019 haben alleine die offenen Immobilienfonds in Deutschland rund 10 Milliarden eingesammelt netto. Also da sind die Rückgaben schon abgezogen. Hier reden wir über eine EU-weite Regelung, wo es teilweise auch steuerliche Vorteile gibt, in Frankreich und Italien beispielsweise. Und trotzdem ist der Markt verglichen mit anderen Asset-Klassen gar nicht so stark gestiegen, also vom Volumina, aber vom prozentualen Anwert natürlich deutlich.
Sammeln alle gleichmäßig Geld ein? Also ist es quasi eine Garantie, ich lege einen ETF auf und da wird schon Geld reinfließen? Oder haben wir hier so eine Winner-Takes-it-all-Geschichte, wo die Großen, wie es ja auch bei Private Equity ist, ja, so dass die Großen eigentlich sich durchsetzen und dann immer mehr Geld auf sich ziehen, während die Kleinen mühsam versuchen, Geld einzusammeln, so dass sie sich zumindest mal rechnen.
Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich haben wir dominante ETFs, die auf dem Markt sind, wie beispielsweise der Klimawest, der größte ETF ist und bei rund 1,7 Milliarden aktuell liegt. Und dann haben wir deutlich kleinere ETFs. Das liegt aber auch daran, dass die kleineren ETFs auch geschlossene Strukturen aufweisen und nur circa 100 Millionen einsammeln und nicht deutlich mehr. Wir sehen immer mehr, dass einzelne ETFs auf den Markt kommen und relativ schnell auch Volumina einsammeln. Aber das liegt dann auch meistens daran, dass sie auch direkt mit dem Vertrieb sehr stark verzahnt sind. Beispielsweise eine Deutsche Bank, die im September 2025 deren ETF aufgelegt haben, die jetzt bei 500 Millionen liegen oder auch eine Liquid, die relativ schnell auch über die 100-Millionen-Marke gekommen sind, als sie im Jahr 2024 mit deren ETF gestartet sind. Also es liegt vielmehr daran, wie stark ist man verzahnt mit dem Vertrieb und hat man auch einen Vertrieb, den man mitnehmen kann und auf die Schulungen natürlich. Wie stark schult man die Mitarbeiter und wie stark ist man verzahnt mit dem Vertrieb als Asset Manager? Und das sieht man halt sehr deutlich und deswegen, also was wir sehen, ist, dass einzelne LTIF deutlich an Volumina gewinnen, aber andere, da kommt so peu à peu rein. Also das dauert, bis man dann die kritische Masse auch gewirtschaftet hat bzw. erreicht hat.
Also die Vertriebsstruktur ist wichtig. Der Klimawest ist ja, glaube ich, die Commerzbank hinten dran. Ist das korrekt? Mhm. Ja, also
genau.
Man braucht Vertriebsstrukturen, um natürlich auch Geld in LTIFs reinzubringen. Jetzt ist es ja auch ganz interessant, ein LTIF ist ja nicht gleich ein LTIF. Es ist ja immer die Frage, was ist denn drin in meinem LTIF auch? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge von Private Debt über Private Equity bis zu richtigen Infrastrukturgeschichten. Wie sieht das denn in Deutschland aus und ist das in Europa gleich oder hat jedes Land sozusagen andere Vorlieben und Prioritäten?
Es ist deutlich unterschiedlicher, wenn wir uns die einzelnen Länder anschauen. Also die Hauptländer sind ja Deutschland, Frankreich ist bei weitem der größte Markt, Italien und etwas Spanien. Ne? Das sind so die vier Länder, die ziemlich viel Volumina eingesammelt haben. Wenn man sich Frankreich anschaut, ist es das mit, also das Land, das am breitesten diversifiziert ist. Das heißt, die haben sowohl in Private Credit, in Infrastruktur, aber auch Private Equity relativ gleich viel Assets eingesammelt bzw. Volumina eingesammelt, wobei Private Equity da so ein bisschen mit 20% etwas hinterherhängt. Dann, wenn wir uns Italien anschauen, die haben fast nichts in Infrastruktur eingesammelt, aber dafür ziemlich stark in Private Credit eingesammelt, 40%, aber auch in Private Equity mit 35% ungefähr. Spanien ist noch stärker im Private Credit Bereich unterwegs. Die haben fast 2/3 des gesamten Voluminas, was in Spanien eingesammelt wurden, in Private Credit eingesammelt. Und Deutschland, da ist die Story am interessantesten, finde ich, weil bis Ende 2023 war das ziemlich stark konzentriert auf Infrastruktur. Also bis auf den Klimawest gab es nicht so viele LTIFs, die Geld eingesammelt haben. Und jetzt seit 2024, insbesondere mit dem Start von Liquid, sieht man, dass es auch eine Verschiebung gibt in Richtung Private Equity. Aber dennoch, also Private Credit spielt bei uns in Deutschland kaum eine Rolle, weil es komplizierter zu erklären ist. Und was wir aber insgesamt in allen Regionen gesehen haben, ist, dass Multi-Asset immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das heißt, Multi-Asset, wo halt ein Asset-Manager, wie beispielsweise eine JP Morgan, die auch ein LTIF aufgelegt hat, in verschiedenen Asset-Klassen unterwegs ist. Also Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und aber auch Immobilien. Und bei allen Ländern spielt bis auf Spanien, aber da ging es halt darum, dass ein LTIF auch umklassifiziert wurde und dadurch viel Real Estate vorhanden ist. Aber Real Estate spielt bei den LTIF weniger eine Rolle, weil jedes Land in der Regel deren eigenen offenen Immobilienfonds haben. Also die Anleger sind schon in dieser Asset-Klasse unterwegs und sind auch investiert. Und deswegen gibt es wenige LTIFs, die im Bereich Immobilien unterwegs sind.
Also Europa zeigt mal wieder gelebte Vielfalt.
Genau.
Das ist schon ein interessantes Konstrukt, diese Europäische Union. Ja, nochmal ein Wort zur Kostenstruktur. Und was beobachtet ihr denn, was Kosten anbetrifft? Sind das eher teure Produkte, die sich dann hoffentlich über die lange Laufzeit rechnen? Oder einfach die Frage, wie sieht's aus?
Also ein LTIF ist jetzt kein ETF, weil viele vergleichen ja ein LTIF mit einem ETF, weil es ziemlich ähnlich klingt. Das ist es aber tatsächlich nicht. Beim ETF zahlt man nur ein paar Basispunkte, teilweise 10, 15 Basispunkte. Beim LTIF ist es nicht so, definitiv nicht. Aber das ist auch ein bisschen anders vom Konstrukt. Also beim LTIF ist es so, dass alleine von der Struktur oder von der Management-Know-how ein ganz anderes Know-how vorhanden sein muss als bei einem ETF. Beispielsweise, wenn man in einem Private Equity Fonds unterwegs ist, dann braucht man halt Leute, die auch in die Unternehmen geht, in die man investiert sind, um das umzustrukturieren und am Ende halt das teurer verkaufen kann. Deswegen ist es People's Business am Ende. Und das kostet. Wir haben in der Erfassung von uns, die wir im März veröffentlicht haben, eine durchschnittliche Management-Fee von 1,8% festgestellt. Die wurde uns geliefert von den Asset-Managern. Und da gab es halt eine Spanne von 0,4% bis 3,5%. Aber bei den 0,4% wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Da müsste man nochmal ganz konkret reinschauen. Okay, was ist das? Warum ist es nur 0,4%? Mhm. Und am teuersten waren die Private Equity Fonds, wie beschrieben. Da sind wirklich Menschen dahinter, die dann halt, wie gesagt, in den Unternehmen gehen und das umstrukturieren und das kostet. Da lagen wir bei 2,1%. Bei Private Debt Fonds lagen wir bei 1,5%. Aber darüber hinaus, also man hat ja einmal die Management Fee, dann hat man aber auch eine Performance Fee. Und bei der Performance Fee ist es so, dass man da zwischen, also da geht es halt darum, dass man eine gewisse Mindestrendite erreichen muss. Und wenn die Mindestrendite erreicht wurde, sagen wir 10%, darüber hinaus darf der Asset Manager einen Anteil der Performance, also einen Anteil kriegt er dann dazu, ne? Also er kriegt eine Performance Fee, ne? Darüber hinaus. Das heißt, und die liegt zwischen 10% und 20% in der Regel. Und da wäre ich immer sehr, sehr genau als Anleger und würde mir anschauen, ab was für eine Mindestrendite kriegt denn der Asset Manager denn eine Performance Fee? Liegt sie schon bei 5%, bei 10%, bei 15%? Und da kommt es wirklich auf das Risiko auch an, wie der Anleger investiert ist. Es ist ein Venture Capital Fonds. Dann erwarte ich ja schon, dass der Asset Manager mindestens 10% erwirtschaftet, bevor er eine Performance Fee erhält. Also bei 5%, da wäre ich nochmal so ein bisschen vorsichtig und würde nochmal nachfragen, warum kriegst du ab 5% eine Performance Fee? Weil 5% kriegst du auch auf dem liquiden Markt. Und ja, da würde ich nochmal genauer schauen.
Und dann kommen wir auch zu den Laufzeiten, weil der liquide Markt, wie gesagt, ist der liquide Markt, da kann ich mein Geld relativ schnell wieder zurückbekommen, falls ich es privat dringend brauche. Das sieht natürlich hier anders aus. Du hattest es schon erwähnt, viele Strukturen sind sogenannte Evergreen-Strukturen. Das heißt also, die laufen sehr, sehr lange, 50 oder 100 Jahre. Und natürlich zwischendrin kann man raus. Aber sag mal, wie so die Laufzeiten sind, gibt es eher Laufzeiten, ich nenne es mal gebundene LTIFs oder geht alles Richtung Evergreen LTIF? Und vor allen Dingen, was muss ich beachten, was Rückgabemechanismen anbetrifft?
Also, was wir beobachtet haben in den letzten 2 Jahren seit LTIF 2.0 sind unglaublich viele Evergreen-Strukturen aufgelegt worden, also halboffene Strukturen. Warum halboffen? Weil man sich als Anleger trotzdem daran gewöhnen muss, dass man kündigen muss und dann braucht es so ein bisschen Zeit und dann kriegt man erst das Geld zurück. In der Regel sind die Laufzeiten dann bei den halboffenen LTIFs bis zu 99 Jahren und dann kann man nochmal erweitern. Ne? Bei den Closed-End-Strukturen, so wie das Wort auch sagt, also geschlossene Produkte, ist die Laufzeit 15 bis zu 30 Jahren. Man investiert in den LTIF und dann kriegt man halt nach Laufzeitende das Geld zurück, nachdem alles liquidiert wurde, was in dem LTIF an Assets vorhanden waren. Und wie gesagt, bei den halboffenen, das ist der Trend aktuell und da laufen auch ziemlich viele Volumina rein, aber auch alleine schon wegen der Struktur, weil man kann ja jederzeit auch in den LTIF in der Regel investieren, teilweise monatlich, quartärlich, aber man kann halt während, er schließt halt nicht, ne? Man kann während der Laufzeit ständig investieren und man hat teilweise eine quartalsweise Rückgabe, aber man muss auch als Asset Manager eine Mindestliquidität vorhalten. Das heißt, wenn viele Rückgaben kommen, muss er schauen, okay, wie viele Rückgaben sind da und eventuell auch ein Gating ziehen. Das heißt, er kann auch den Fonds vorübergehend schließen und die Anteile erst später bedienen, beziehungsweise die Rückgaben bedienen. Aber ganz klar ist, wer in so einem LTIF investiert, der ist in der Regel langfristig investiert, weil die Underlyings, also die Assets, die kann man nicht von heute auf morgen verkaufen, sondern das braucht Zeit. Das heißt, ein Anleger sollte schon mindestens 5 Jahre an Anlagehorizont haben, um da zu investieren.
Vielleicht sogar noch länger, nicht? Mindestens. Ihr habt in eurer Studie auch ein Kapitel gehabt mit sogenannten Erfolgsfaktoren, die die LTIFs noch brauchen, um eine echte Erfolgsgeschichte zu werden. Es ist eine ganze Menge, können wir bestimmt nicht auf jeden einzelnen eingehen. Aber was denkst du denn, was sind so die zwei, drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, wo die Anbieter von LTIFs einfach mehr oder noch mehr Augenmerk drauf legen sollten?
Transparenz. Das heißt, einmal ein Anleger, wenn er in so einem LTIF investiert, der weiß in der Regel gar nicht, in was er am Ende investiert. Also der Asset Manager sammelt das Geld ein und dann investiert er erst. Er weiß, wie die Struktur am Ende aussehen soll. Er kennt die Anlagephilosophie, aber am Ende kennt er nicht die einzelnen Underlyings. Und diese Transparenz auch bieten zu können, ist etwas schwieriger auf der Asset Manager Seite und auf der GP-Seite, weil es einfach ein illiquider Markt ist und man auch nicht alle Informationen offenlegen kann, erstmal das. Zweitens, was wir aktuell sehen, ist beispielsweise eine Integration in Altersvorsorge oder Versicherungsprodukte. Das könnte dem Ganzen nochmal einen Schub geben, weil es passt ja auch perfekt rein in die Altersvorsorge. In der Regel, wenn ich für meine Altersvorsorge investiere, bin ich langfristig investiert. Und das ist ja das, was der LTIF ja, der LTIF ist ja auch long term, das ist ja auch in dem Begriff mit drin. Das könnte zum einen einen Volumenschub geben, aber zum anderen auch ein Renditekicker für die Altersvorsorge oder etwas mehr Ruhe ins Portfolio, je nachdem, was für Ziele der Anleger hat. Will er höhere Renditen haben, dann investiert er halt etwas risikoreicher, aber ist langfristig investiert. Und deswegen sehen wir halt, wie gesagt, die Transparenz, aber auch Integration in Altersvorsorge, so wie es ja mittlerweile Frankreich, Italien und Spanien teilweise machen, Frankreich und Italien, aber auch ein stärkerer Ausbau der Vertriebssysteme. Das heißt, dass man enger verzahnt ist mit dem Vertrieb. Und zweitens auch die ganzen Themen mit der Abwicklung, weil das ist tatsächlich immer noch ein Thema, dass nicht alle einen LTIF abwickeln können. Oder wenn ich meinen LTIF gezeichnet habe bei Bank A und will aber mein Depot kündigen bei Bank A und zu Bank B, wie kann ich diese Anteile auch übertragen oder muss ich sie verkaufen? Aktuell ist es sehr schwierig mit dem Übertrag. Und das sind halt die Themen, die auch gelöst werden müssen.
Ja, da gibt es noch eine Menge Herausforderungen. Meine Abschlussfrage jetzt ist ja, seitdem ihr die Studie beendet habt, geschrieben habt, vorgestellt habt, auch ein bisschen Wasser unseren Main heruntergeflossen inzwischen. Habt ihr irgendwas Besonderes bis jetzt bemerkt? Geht es weiter? Sind die Neuauflagen bei LTIFs in der gleichen Dynamik eventuell noch stärker oder hat sich's ein bisschen abgeschwächt? Was ist sozusagen der Halbzeitstand?
Also der Halbzeitstand. Wir haben aktuell rund 30 LTIFs, die aufgelegt worden sind. Im Vergleich zu letztes Jahr, da waren es 113 LTIFs, aber das geht halt weiter. Wir haben ja keine Daten zum exakt 30. Juni, weil wir haben heute den 29. Juni. Es ist immer noch auf der Anbieterseite ziemlich viel Dynamik zu sehen. Dann sehen wir halt, dass wir halt durch die ganzen Makronews bzw. geopolitische Situation die Anleger auch selektiver werden und risikoaverser. Das heißt, dass sie zögerlicher bei Investitionen sind. Wir sehen aber auch, dass, das hatte ich ja schon erwähnt, diese ganzen Prozesse, die Zeichnungsprozesse, Rückgabe, Reporting etc. pp., immer noch ein Thema sind und das ist ja auch schon länger ein Thema und wir haben halt auch das Thema, dass ziemlich viele negative News aus USA kommen, dass da einzelne Fonds, weil in USA gab es ja ähnliche Fondsstrukturen schon länger und die jetzt halt schließen und aufgrund dessen die News auch einfach beziehungsweise die Nachrichtenlage ziemlich negativ ist und das halt dazu führt, dass der LTIF einen ähnlichen Anstrich kriegt wie in den USA, obwohl es halt eigentlich nicht gleichzustellen ist. Und ja, es ist halt, der Hype ist da. Also ich lese jetzt beispielsweise jeden Tag etwas zum Thema ELTIF und der Markt wird auch reifer. Und aber einen richtigen Track Record hat der Markt ja noch nicht, weil wie gesagt, bis Ende 2023 waren es ja fast nur, also zu 99% waren es ja nur geschlossene Produkte, die aufgelegt worden sind. Und erst seit 2024 sind es überwiegend Evergreen-Strukturen. Das heißt, 2 Jahre maximal hat man einen Track Record und das ist nicht aussagekräftig für Private Markets. Das heißt, das muss sich noch etablieren, aber es hat, also zumindest kann man jetzt mindestens einen Track, also einen Track Record aufzeigen von 2 Jahren. Aber es dauert noch, bis es sich so richtig etabliert hat und man einen 5-Jahres-Track Record hat und der Asset Manager aufzeigen kann, ja, hier, das habe ich erreicht mit meinem ELTIF und der Anleger auch mehr vertraut und bereit ist, eine Due Diligence im Bereich ELTIFs durchzuführen.
Gut, dann erstmal herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Die Zeit ist die Mutter der Wahrheit, heißt es ja auch so schön. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich Geduld haben, bis wir wirklich sagen können, rechnet sich ein ELTIF und welche ELTIFs rechnen sich am besten. Aber dafür sind sie auch Kapitalmarktprodukte und no risk, no fun. Irgendwo muss man sein Geld ja investieren. Ich bin mir sicher, wir werden in Zukunft noch das ein oder andere Mal über das Thema ELTIF diskutieren und ich freue mich sehr über eure oder auf eure nächste Studie, die ja dann vermutlich im nächsten Frühjahr rauskommen wird und bin dann sehr gespannt, was nach der Überschrift Massenstart geglückt dann nächstes Jahr dastehen wird. Ganz herzlichen Dank, liebe Hosna.
Dankeschön, danke.